Damit stößt sie auf die Demokraten, die dem Schauspiel beiwohnen. Und die Frage, die ich im zweiten Akt behandeln will, ist, wie stellen sich eigentlich die regierenden Demokraten zu den Forderungen der NPD, zu den Zielen, die die wertvoll findet, zu den Maßstäben, die sie einklagen. Die Demokraten, die, ob sie in Amt und Würden sind oder bloß als Journalisten unterwegs sind, die geben sich zunächst einmal alle gleichermaßen fassungslos und streuen über diese Partei das Urteil, das seien Ewiggestrige, die in die heile Welt der Demokratie einbrechen und da überhaupt nicht hingehören. Dagegen möchte ich mal umgekehrt sagen, dass die NPDler ewig heutige sind. Die Maßstäbe, die diese Partei vertritt, die stehen in der Demokratie sehr hoch im Kurs. Die werden da sogar verehrt, auch wenn sie dort anders praktiziert werden. Wenn ein NPDler, um den ersten Maßstab aufzugreifen, auf einer nationaldienlichen Wirtschaft besteht, dann wird er damit auf keinerlei Ablehnung stoßen bei irgendeinem Demokraten. Auch die stehen auf dem Standpunkt, dass nicht die Konzerne statt der Nation verdienen sollen. Die stehen auf dem Standpunkt, dass die Nation durch die Konzerne verdienen will. Sie wollen ein Wachstum organisieren, am Ende eine starke Währung davon erhalten, einen soliden Haushalt, der sich mit Geld füllt und der sich ein starkes Militär leisten kann. Und weil sie das wollen, deswegen sind sie gegen die Abschottung des nationalen Wirtschaftsraums, den die NPD verlangt. Sie sind umgekehrt für die Freisetzung des Kapitals. Das soll sich alles, was profitlich ist oder zu Geschäft machen lässt, krallen. Und der Staat öffnet diesen Unternehmungen dafür die Grenzen und reißt nationale Schranken ein. Deswegen gibt es grenzüberschreitendes Kaufen und Verkaufen, weil die ganze Welt als Geldquelle des Geschäfts erschlossen werden soll. Und dafür ist die Potenz der hier auf diesem Standpunkt ansässigen Unternehmen wichtig. Je größer die Kapitale hier auf deutschem Boden, umso mehr Wucht haben sie in dieser weltweiten Konkurrenz ums Geld verdienen und Geld anlegen einzubringen. Und da stehen Demokraten auf dem Standpunkt, alles was der Profit dafür für notwendig erachtet, das soll sein. Dass also Arbeitslose produziert werden, weil Unternehmen rationalisieren und in moderner Technologie Lohnkosten überflüssig machen, das ist im Programm und akzeptiert, ja, Arbeitslose sind notwendig. Aber nicht so, wie NPDler das den Demokraten vorwerfen. Nicht, weil sie sich nicht um diesen Volkskörper kümmern täten, nehmen sie das hin. Es ist der notwendige Preis des freigesetzten Kapitals, das für seinen Gewinn Lohnkosten überflüssig machen darf. Arbeitslose sind notwendig, aber ein Mehr an Arbeit ist jedem Demokraten ein Herzensanliegen. Ein Mehr an Arbeit ist auch für ihn deswegen erstrebenswert. Nicht, damit die Leute was zum Leben haben. Da fordern sie ja gerade, Niedriglohn muss es sein. Aber ein Mehr an Arbeit liegt auch ihm am Herzen, weil jeder Arbeitsplatz Geldwachstum produziert, Steuereinnahmen anhebt und so fort. Auf dem CDU-Parteitag hat sich die Frau Merkel mit der Parole hervorgetan, 5 Millionen Arbeitslose sind unpatriotisch. Sie meint also, Arbeitsplätze müssen her. Aber, und da liegt der Dissens zwischen den Demokraten und Nationaldemokraten, diese Arbeitsplätze, die her müssen, sollen rentable Arbeitsplätze sein. Also solche, die das Geschäft aus seiner eigenen freien Kalkulation heraus als lohnend empfindet, deswegen einrichtet und nicht quasi per staatlichem Dekret als Arbeitsdienst oder sonst wie gegen den Profit. Dafür, um den Standort attraktiv zu machen, werden die Arbeiter in Deutschland mit dieser Agenda 2010 heftig verarmt, damit der deutsche Aufstieg funktioniert. Schutz des Volkskörpers, der zweite Maßstab, mit dem die Nationaldemokraten polemisch auftreten gegen die Demokratie. Schutz des Volkskörpers gegen Fremde. Auch das steht ganz hoch im Kurs in der Demokratie. Und zwar gerade im Zeitalter der Globalisierung. Die Staaten haben sich dazu bekannt, dass sie ihrem Geschäftsleben alle Grenzen dieser Welt öffnen wollen. Internationalisierung. Und jetzt wechselt, damit das Geldverdienen weltweit funktioniert, täglich alles die Grenzen. Waren kommen herein, Waren gehen raus. Maschinen ebenso, rein, raus. Geld strömt raus, kommt rein. Selbst Arbeitsleute kommen herein, gehen raus. Alles das wechselt im Zeitalter der Globalisierung die Grenze. Bei einer Maschine fragt kein Schwanz, was ist das Herkunftsland. Aber beim Arbeiter fragt jeder, zuallererst der Staat, was ist das Herkunftsland. Da besteht er sehr darauf, den Unterschied zwischen Inländern und Ausländern nicht zu verwischen. Die Scheidung in Inländer, die hierher gehören, die dem deutschen Staat unterstehen, die für ihn Steuern zahlen, Militärdienst leisten und den ganzen Rest, der nicht hierher gehört, bleibt auch für einen demokratischen Staat, der die Globalisierung macht, fundamental. Und zwar deswegen, weil dieses Volk, auf das er Zugriff nimmt, der Rohstoff der Nation schlechthin ist, von dem alles andere abhängt. Was an wirtschaftlicher, was an politischer, was an militärischer Macht geht, das hängt von diesem Stoff ab. Deswegen muss man auf ihn den Daumen legen, die muss man sich verpflichten, von anderen scheiden, über die man gar nicht ein Kommando wirklich hat, weil sie einem anderen Staat gehören, die aber trotzdem auf dem eigenen Boden aktiv werden und Geld verdienen wollen. Das gehört sich sauber getrennt. Und die Demokraten bekennen sich auch einerseits sehr polemisch zu dieser Trennung bis in die Diktion hinein. Also auch die beherrschen das Vokabular, das man bei den Rechten mitunter findet. Unvergessen der Standpunkt von Stoiber, der gemeint hat, eine durchmischte und durchraste Gesellschaft ist ihm ein Gräuel. Das soll nicht sein. Der Mann, der jetzt in Nordrhein-Westfalen die Wahlen gewinnen will, dieser Rüttgers, der hat gegen die Green Card für PC-Ingenieure aus Indien gewettert mit dem Standpunkt Kinder statt Inder. Und dass Multikulti gescheitert ist, hört man ja, seitdem dieser Van Gogh erledigt worden ist in Holland, von allen Parteien. Da kommt es also sehr auf die Trennung an zwischen unser Volk, Fremdvolk, das nicht hierher gehört. Bloß die demokratischen Parteien, die eben diese scharfe Scheidung machen, die haben einen Grund, diese Scheidung zu relativieren, nämlich ein ökonomisches Nutzenkalkül, bisweilen auch ein politisches, ihrer Nation. Ein ökonomisches Nutzenkalkül relativiert diese politisch gewollte Scheidung und dann dürfen Gastarbeiter herein, wenn die Konjunktur danach verlangt. Naja, und insbesondere verlangen ja auch, muss man ja auch mal sagen, gerade die Musterexemplare deutschen Volkstums, die mit dem Geweih auf dem Kopf und mit schwarz-rot-goldenen Wimpeln am Parker Trecker fahren, die verlangen ja nach den billigen Ausländern, die bei der Obsternte helfen oder in der Kneipe für wenig Geld die Bierkrüge austragen. Bleibt noch der letzte Maßstab. Deutsche Souveränität, klagt die NPD ein, muss endgültig die US-Dominanz überwinden. Ja, was denkt ihr, wie darauf ein deutscher Außenminister antwortet, wenn die Kamera nicht läuft? Das ist doch das Ziel deutscher Außenpolitik seit, sagen wir mal, 10 Jahren. Sie drücken das vornehmer aus und sagen, sie möchten auf ihre gewachsene Verantwortung verweisen. Das ist politisch der Euphemismus für, wir haben mehr Macht seit der Wiedervereinigung. Wir haben eine gewachsene Verantwortung, sagt ein Verteidigungsminister, und verteidigen ab sofort unsere Belange am Hindukusch. Aber nicht im Irak, jedenfalls nicht auf fremden Befehl. Da merkt man, dass das Leute sind, die gegen den Einsatz des militärischen Außen, gegen den Zuwachs nationaler Größe rein gar nichts haben, umgekehrt sieht das anstreben, was die NPD fordert. Allerdings auch dies wieder mit einem Unterschied zu den Prinzipien und Forderungen der Nationaldemokraten. Diese Emanzipation deutscher Macht ihr Aufstieg zu außenpolitischer Handlungsfreiheit, der geht jedenfalls einstweilen, nicht ohne den Bezug auf die etablierten Bündnisse, in denen die Amerikaner tonangebend sind. Die Emanzipation, das Abschütteln der US-Dominanz muss einstweilen unter Einschluss der NATO, in der die USA dominant sind, passieren und nicht ohne. Zu einem anderen Weg reicht nämlich die derzeitige eigene Kraft nicht. Also möchte ich mal als Fazit über diesen Punkt festhalten. Die Demokraten, die die Nationaldemokraten als ewig Gestrige zeigen, die teilen deren Maßstäbe. Eine national dienliche Ökonomie muss her, ein Volk muss gegen Fremdes abgeschottet werden, ein starker Staat muss sein. Aber sie verfolgen diese Maßstäbe unterschiedlich. Aber das beiden Gemeinsame, und das möchte ich jetzt mal formulieren, um Leuten eine Kritik an die Hand zu geben, die mit beiden Figuren konfrontiert sind. Das beiden Gemeinsame, das ich in diesen Unterschieden entdecke, ist das. Beide, Demokraten wie Nationaldemokraten, präsentieren einen Staat und eine Wirtschaft, die in den Menschen, die dort leben, ihre Ressource haben sollen, das Verbrauchsmittel, die Dienerschaft. Und weil sie sich in diesen Maßstäben, die sie da feiern, so sehr einig sind, ist es auch kein großes Rätsel, wie sich der polemische Titel des Abends versteht. Warum Demokraten Nationaldemokraten nicht kritisieren können. Weil Demokraten, wenn sie Nationaldemokraten kritisieren, ihnen ja glatt vorwerfen müssten, dass sie das Volk verehren, dass sie einen starken Staat wollen, dass sie auf den nationalen Nutzen einer Wirtschaft beharren. Da müssten sie glatt, wenn sie die NPD kritisieren, ihre eigenen Maßstäbe kritisieren. Dieser Punkt, dass die Maßstäbe der NPD so verbreitet und beheimatet sind in der Demokratie, der gilt nicht nur für die regierende Abteilung, sondern das gilt auch für die kleinen Leute unten. Die sind sehr intim mit diesen Maßstäben. Da hat die NPD mit ihren Agitationserfolgen in der Demokratie ihren prächtigsten Nährboden. Da werden nämlich diese verehrenswerten Titel von Staat und Volk und nationalnützliche Ökonomie breitgetreten. Darauf beruft sich die NPD und prangert die Demokraten an, dass sie diese bei ihnen selbst hoch im Kurs stehenden Anliegen entweder nur halbherzig umsetzt oder gleich verrät. Ein Beispiel. Jetzt haben sich alle Parteien, einschließlich der Grünen, nach diesem Mordanschlag in Holland auf Van Gogh zu der Parole vorgearbeitet, Multikulti ist gescheitert. Das sind die Initiatoren dieser gedämpften Ausländerfreundlichkeit, nenne ich das jetzt mal. Ja, die NPD tritt hinzu und sagt, das haben wir von Anfang an gesagt. Ja, das ist für einen Nationalisten, der dem Spektakel beiwohnt, glaubwürdig. Dass die bürgerlichen Parteien dem Maßstab, und zwar in der exzessiven Form, wie die NPD ihn schon immer vertritt, mit ihrem jetzigen, heutigen Standpunkt Recht gibt. Also gibt es Wähler von diesem Verein, und zwar nicht zu wenig. Und nichts ist weltfremder als die Frage der Wahlforscher, die nach der Wahl losgeht mit der heißen Frage, wie konnte das eigentlich passieren? Wer ist in dieser unserer Gesellschaft eigentlich anfällig für rechtes Gedankengut? Das fragen die und tun so, wie wenn sie nach einem Defekt fahnden würden, der bei Leuten vorliegen muss, die NPD wählen. Ungefähr so, wie wenn es ein quasi natürlicher Reflex wäre, demokratische Parteien zu wählen. Und wer das nicht tut, der muss irgendeine Art von Handicap an sich haben. Also wer wählt die NPD? Das erste bahnbrechende Resultat der Wahlforschung ist, die Partei der ewig Gestrigen wird nicht von 107-jährigen SS-Veteranen gewählt, damit hätten sie auch kein 2%-Ergebnis hingekriegt, sondern sie wird von jungen und besser gestellten Leuten gewählt. Rechtsanwälte, Zahnärzte, Handwerker wählen NPD. Bloß, das ist keine Frage der Schicht. Rationell ist es keine Frage der Schicht. Wer das nationale Gedankengut, das ich hier präsentiert habe, teilt, ja, der kann Zahnarzt oder Klempner sein. Für die NPD-Wahl ist das immer gut. Das ist keine Frage der Schicht. Andererseits sagen die Wahlforscher, neben den jungen Arrivierten, den bürgerlichen Abiturienten und Zahnärzten, gibt es dann doch sowas wie die große angestammte Klientel, die NPD wählt. Nämlich die sozial Schwachen. Und es wird wohl so sein, dass in den Vierteln in Sachsen, wo die NPD sogar über 20% kommt, viele Arbeitslosengeldbezieher und arme Schlucker diese Partei gewählt haben. Deswegen will ich doch noch für einen Moment, und damit komme ich auf die Intervention von vorhin zurück, dieser Frage nachgehen, ob es nicht doch irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen sozialer Armut und dem Nationalismus, der da auf die NPD-Mühlen gelenkt wird. Das ist ja bei uns zumindest für einen Moment der Gegenstand für ein politisches Wetterleuchten gewesen. Stoiber hat sich vor kurzem hervorgetan mit dem Argument, die SPD ist schuld an der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosen wählen die NPD. Und wenn man die Gleichung einmal durchliest, SPD gleich Arbeitslosigkeit gleich NPD, dann ist die SPD schuld an der NPD. So, die parteipolitische Berechnung daran ist klar, er will einen bürgerlichen Konkurrenten eines schlimmen Vergehens überführen und nachweisen, dass sie am Rechtsruck Schuld tragen durch eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik. Bloß, mal von dieser parteipolitischen Berechnung abgetrennt, ist kein Argument wahr. Aus dem puren Fakt, dass ein Mensch mit 500 Euro bei Schlecker abgespeist wird. Aus dem puren Fakt folgt erst einmal gar nichts. Da kann sich jeder Mensch sein Urteil darüber bilden und die fallen auch sehr verschieden aus. Manche Menschen stehen auf dem Standpunkt, das kommt daher, dass der Arbeitgeber zu geldgierig ist. Manche meinen, das ist das Ergebnis einer verfehlten Wirtschaftspolitik. Ja, und wieder andere meinen, das kommt vielleicht von der Krise, dass die Löhne so heruntergehen oder von der Globalisierung. Jeder bildet sich sein Urteil und ich will sie gar nicht alle besichtigen. Aus dem Fakt folgt es nicht. Das bleibt immer noch die geistige Tat desjenigen, der in dieser Lage steckt. So gesehen also gibt es überhaupt keinen Übergang von einer sozialen Lage auf eine rechtsextreme Partei. Die Lage zwingt einem nichts auf. Da muss man schon seine eigenen Gedanken dazu bilden. Wenn man aber diese soziale Lage durch eine nationalistische Brille betrachtet, dann ergibt sich doch ein Übergang. Und den schöpft die NPD auch ab. Und dieser Übergang, den ich meine, ist der folgende. Das Volk, zu dem die Menschen gehören und zu dem sie sich, sobald und sofern sie nationalistisch gesonnen sind, gern bekennen. Man ist stolz, Deutscher zu sein. Dieses Volk wird dadurch geschaffen, dass ein Staat per Gewalt Zugriff auf Menschen nimmt und sagt, du gehörst mir. Alles andere, was nicht auf seinem Hoheitsgebiet liegt, wird abgeschieden als der große Rest. Ein guter Inländer nimmt diesen staatlichen Zugriff wie den Beleg eines Vorrechts, das er genießt vor den anderen, die ausgeschieden worden sind. Das Vorrecht nämlich, ich als Deutscher darf hier sein, die anderen dürfen nicht hier sein. Und das Ausländerrecht schreibt das auch als einen Rechtstatbestand fest. Ich als Deutscher, egal wie viel Geld ich im Portemonnaie habe und was aus meinem Leben wird. Ich habe eins den anderen immer voraus. Ich gehöre hierher und darf hier sein, der andere darf es nicht. Er braucht eine spezielle Erlaubnis oder sie wird ihm auch verwehrt. Er nimmt also den bloßen Tatbestand, dass er gewissermaßen staatlich beschlagnahmt wurde, ein Deutscher ist, wie den Ausweis eines Privilegs. Des Privilegs, nämlich hier sein zu dürfen. Und diese Vorstellung, privilegiert zu sein, hat sich ein Material gesucht. Und zwar umso mehr, je mehr Ausländer im Zug der Globalisierung hierher gekommen sind. Dass es etwas Besonderes ist, Deutscher zu sein, privilegiert zu sein. Das haben sich diese Leute, die nationalistisch über die Lage, in der sie stecken, nachdenken, immer gern damit glaubhaft gemacht, dass sie gesagt haben, tja, die Ausländer, das sind die, die die Drecksarbeit machen. Die Ausländer, das sind die, die in den Elendsquartieren hausen. Die Ausländer erkennt man an den schiefgelaufenen Absätzen. Die haben keine Aktentaschen, sondern Aldi-Tüten. Das hauseigene Fußvolk, das Deutsche, genießt also den Abstand zum fremden Strandgut in sozialen Dingen als den Ausweis seiner nationalen Privilegierung. Dass ich als Deutscher was Besonderes bin, das sehe ich an diesem sozialen Unterschied. Da gibt es einen Abstand. Ich stehe über den anderen. Die anderen stehen unter mir. Die Agenda 2010 gilt als das bahnbrechende Reformwerk des neuen Jahrtausends. Und sein Inhalt ist eine flächendeckende Verarmung des deutschen Volkes, um den deutschen Standort wettbewerbsfähiger zu machen. In dem Maße, wie diese Verarmung durchgesetzt wird und Niedriglohnsektoren üblich werden und den Menschen das Arbeitslosengeld weggenommen wird und sie auf 345 Euro Hartz IV gesetzt werden, im Maße der fortschreitenden Verarmung kommt jedem Nationalisten das Material für das Abstandsgebot abhanden. Er selber verdient genauso beschissen wie die Leute aus den Maghreb-Staaten. Wenn ein Ingenieur oder ein Meister von Daimler-Benz arbeitslos wird, nach einem Jahr sieht er genauso beschissen aus wie der kleine Sozialhilfeempfänger, der aus der Ukraine rübergemacht hat. Aber der Rechtsstatus, ich bin doch Deutscher, ich bin doch bevorrechtigt, ich darf hier sein, die anderen eigentlich nicht, nur unter Zusatzgenehmigung. Dieser Rechtsstatus wird ja gar nicht widerrufen, er bleibt in Kraft. Sodass das Verlangen dieser nationalistischen Sicht der Dinge, ich will mein Privileg sehen, im puren Hiersein die letzte sozialstaatliche Leistung der eigenen Nation sieht und ausgerechnet die wird ihm bestritten und geschmälert dadurch, dass die anderen Kanaker auch hier sind. Wenn der Abstand sozial nicht mehr da ist, weil alle eingeebnet werden in ihrer Armut, dann beharrt das nationalistische Verlangen, das Privileg durch Abstand sichtbar zu machen. Danach, dass die Ausländer weg müssen, weil ihr pures Hiersein das Privileg verletzt. Wer einmal auf diese nationalistische Schiene eingeschwenkt ist, der kriegt jetzt doch den Zusammenhang hin, mit zunehmender sozialer Verarmung sich nicht gegen die Subjekte seiner Armut zu wehren, sondern die kleinen nationalistischen Opfer anderer Couleur abschieben zu wollen. Da wächst im Maß der Verarmung die Ausländerfeindlichkeit, wenn man als Nationalist über sie so verkehrt nachdenkt. Das hat die NPD abgeschöpft. Und das ist übrigens die letzte Erklärung meiner Auffassung nach dafür, warum diese Burschen, ohne so langatmig drüber nachzudenken, wie ich das gerade versucht habe, ohne lang drüber nachzudenken, ganz treffsicher auf die Kopplung zweier Parolen gekommen sind. Die Kopplung der Parolen, mit denen die NPD Erfolg hatte, hießen Hartz IV, Multikulti, Schnauze voll. Es war ihnen klar, dass das zusammengehört, Hartz IV und Multikulti. Mir war es anfangs nicht so klar.